Grüß Gott und guten Abend am Mikrofon. Begrüßt Sie Pfarrer Kocher. Freut mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, Sie haben es gehört, der Vorsehungsglaube, der herausgefordert ist, meines Erachtens ist außer dem Leid die größte Herausforderung die Frage durch die Evolution oder besser gesagt durch den Evolutionismus. Das heißt, es wird versucht, alles von unten her zu erklären, von den Gegebenheiten der Schöpfung her, die sich selbst angeblich organisiert, nicht mehr von oben, wie das früher der Fall war, wo Gott spricht und die Erde antwortet, die Schöpfung, die eine konkave Struktur der Empfänglichkeit hat, wie es ein Theologe ausgedrückt hat. Das heißt, sie ist nicht einfach nur wie ein Uhrwerk ins Dasein gesetzt, sie ist offen auf weitere schöpferische Impulse hin, so wie das in der Genesis auch zum Ausdruck gebracht wird. Ich möchte mit einem Gebet beginnen. Herr, so viele Menschen geben an, dass sie nicht mehr an dich glauben können, weil die Naturwissenschaft alles natürlich erklärt. Sie brauchen dich nicht mehr. Ich bitte für all jene, die hier in Not sind, dass sie Licht bekommen und klar erkennen, dass du der Schöpfer, der Erlöser bist, das alles aus deiner Hand kommt. Wir sind nicht Zigeuner am Rand des Universums, wie es jemand ausgedrückt hat. Wir sind deine Geschöpfe, deine Kinder. Du hast uns geschaffen. Auf unserem Leib ruht die Berührung deiner Hände. Und deshalb bitten wir dich, dass wir Achtung haben vor diesem Leib und erkennen, wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind kein Zufallsprodukt. Wir sind nichts ins Dasein sinnlos hineingestoßen. Wir sind geliebt, erlöst und zu einer ewigen Herrlichkeit berufen. Und so bitte ich dich, Herr, schenke den Zuhörern und mir Licht, dass wir klar erkennen, was jetzt in dieser Stunde dran ist. Und so segne uns dein mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Sie können diese Sendungen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, auch in der Nacht hören. Um 23 Uhr wird der Vortrag vom Vormittag um 10 Uhr wiederholt. Um 0.45 Uhr jener von 15 Uhr und um 20 Uhr, Entschuldigung, um 4.50 Uhr jener, den ich jetzt halte. Auch ist es möglich, auf CDs die Sendungen zu beziehen und die Doktorarbeit von mir, die sich auf das Thema der Exerzitien bezieht, ist im EOS Verlag noch erhältlich. Es dürfen noch ein paar Exemplare da sein, wenn es jemand dort haben möchte. Beim Hörerservice können Sie dann Näheres erfragen. Ich glaube, 19,50 Euro kostet sie. Ich werde also heute Abend über die Evolution sprechen, morgen dann einige exemplarische Verdeutlichungen der Vorsehung bringen und was das dann für unser Glaubensleben bedeutet um 10 Uhr, Vorsehung und Wunder. Das ist eine kurze Zusammenfassung der Exerzitien des letzten Jahres und Vorsehung und das Leid, das ist natürlich das Schwierigste, die Theodizee. Wenn Gott uns so liebt, wenn wir erlöst und geliebt sind, warum müssen wir dann leiden? Am Sonntag dann das Bittgebet. Ist es möglich, mit meinem Beten die Vorsehung Gottes zu beeinflussen, möglicherweise sogar abzuändern? Und wie kann ich den Willen Gottes erkennen? Sie haben dann am Sonntagabend bei Standpunkt über eine Stunde Möglichkeit, Fragen zu stellen, also wenn Ihnen etwas unklar ist, bitte gedulden Sie sich, aber notieren Sie es. Ich freue mich sehr auf die Gespräche und den Austausch und die Begegnung mit Ihnen. Der Evolutionismus war für mich persönlich eine große Herausforderung. In der Schule hatte ich Leistungskurs Biologie belegt. Das heißt, ich habe 6 Stunden in der Kollegstufe Vorlesungen in Biologie oder halt Schulstunden gehabt damals und ich hörte Erstaunliches. Es wurden Bilder gezeigt, damals waren das noch Dias, von Embryonen, welche Schwimmhäute zwischen den Fingern haben. Auch so eine Art Reptilienfortsatz am Hintern dieses Kindes war sichtbar. Und es wurde uns gesagt, dass das Kind ein Reptilienherz hätte, wenn es im Mutterleib heranwächst. Das heißt, der Mensch würde im Mutterleib die stammesgeschichtliche Entwicklung nochmals durchmachen. Später habe ich dann die Forschungsergebnisse von Professor Dr. Erich Blechschmidt, einem der herausragendsten Forscher auf diesem Gebiet, zur Kenntnis genommen, der genau das Gegenteil sagte, dass nämlich all diese Dinge entwicklungsgeschichtlich und für die Reifung des Menschen im Mutterleib notwendig ist, sind und dass es Unsinn ist, das auf die Entwicklungsgeschichte des Menschen zu projizieren. Ich hätte mir gewünscht, dass zumindest in der Schule auch diese andere Sicht vermittelt worden wäre, dass man gesagt hätte, es gibt auch eine andere Deutung dieser Ereignisse. Das ist nicht geschehen. Es hat natürlich enorme Auswirkungen, wenn man den Menschen als ein besseres Tier definiert. Wenn der Mensch eigentlich nichts anderes ist als ein Tier, dann darf er auch machen, was ihm beliebt. So wie ich das kürzlich auch gelesen habe von einer Frau, die unbedingt ein Kind wollte. Irgendwie ging es nicht. Dann hat sie sich künstlich befruchten lassen. Das Kind kam zur Welt. Später sind dann doch Kinder im Mutterleib gezeugt worden. Sie hat Zwillinge bekommen und sie wollte jetzt einfach nicht ihr ganzes Leben oder einen Teil ihres Lebens vergeuden mit dem Heranziehen von Kindern, wie sie sich ausgedrückt hatten. So hat sie das Kind, die beiden Zwillinge, abgetrieben. Das heißt, wir benehmen uns, als ob wir die Herren sind über Leben und Tod. Wir entscheiden, wer geboren werden darf, welche Eigenschaften er schon mitbringen muss. Das kann man ja heute auch durch die Präimplantationsdiagnostik. Da wird einfach dann gesagt, die Zwillinge will ich nicht und sie werden im Mutterleib getötet. Das ist auch irgendwie eine Auswirkung dieses rein naturalistischen Menschenbildes. Wir können mit der Schöpfung, ja sogar mit unserem eigenen Nachwuchs, mit Kindern, die uns Gott schenkt, machen, was immer wir wollen. Das ist Fakt in Deutschland. Jedes Jahr eine 250.000 Kinder. Und das geht auch bis in das ganz konkrete Verhalten hinein. Zum Beispiel, wenn jemand Selbstbefriedigung macht, dann ist das etwas ganz Gesundes, so wird es gesagt. Es wird einfach eine gewisse Spannung abgebaut. Das heißt, es wird rein vom Biologischen her gesehen. Es werden überhaupt keine moralischen Kriterien angelegt. Wie ist denn die Geschlechtlichkeit von Gott her gedacht? Ist das nicht geradezu auch die Definition der Sünde, Rückkrümmung des Menschen auf sich selbst, wie es Augustinus uns gegeben hat, die Definition der Sünde? Es gibt nur noch ein biologisches Erklären des Menschen, seines Funktionierens, aber kein moralisches Verhalten mehr. Als Charles Darwin 1859 sein Origin herausbrachte, also sein bahnbrechendes, epochales Werk über die Entstehung der Arten, war das am Tag des Erscheinens schon ausverkauft. Es folgten viele weitere Ausgaben. Darwins Werk über die Entstehung der Arten hat Engels beeindruckt. Wenige Tage nachdem es erschienen war, teilte er Karl Marx seine unverhohlene Freude über dieses Werk mit. Übrigens ist der Darwin, den ich gerade lese, ganz famos. Er bezieht sich dann auf die Teleologie, griechisch Telos, Ziel, also die Zielgerichtetheit in der Schöpfung. Dass also das ganze Universum und die Schöpfung nicht irgendwie blind abläuft, sondern auf ein Ziel ausgerichtet ist. Die Teleologie war nach einer Seite noch nicht kaputt gemacht. Das ist jetzt geschehen. Dazu ist bisher noch nie ein so großartiger Versuch gemacht worden, historische Entwicklung in der Natur nachzuweisen und am wenigsten mit solchem Glück. Allerdings spürte selbst Engels, dass es so leicht nun auch wieder nicht geht. Er fügte hinzu, die plumpe englische Methode muss man natürlich in den Kauf nehmen. Auf der einen Seite also eine große Freude, weil er den weltanschaulichen Aspekt dieser Schrift ganz klar erkannt hat. Auf der anderen Seite ein gewisses Unbehagen, plumpe englische Methode. Das heißt, selbst Engels hat erkannt, dass es so leicht nun auch wieder nicht geht. Sie spüren, dass ein großes weltanschauliches Interesse also mit hineinspielt in diese Auseinandersetzung. Engels hat das mit Marx dann begeistert aufgenommen, weil es natürlich ihrer atheistischen Weltsicht sehr entgegenkam. Das hat ihnen sozusagen noch gefehlt. Jetzt gibt es nicht nur eine Entwicklung der Gesellschaft, der Klassen, sondern auch im Naturgeschehen. Und alles erklärt ohne Gott. Ein enormes weltanschauliches Interesse spielt hier mit. Als ich die Schriften von manchen Vertretern des Evolutionismus gelesen habe, entdeckte ich immer mehr, dass das das Eigentliche ist, was diese Leute treibt. Dass oft Wissenschaft, angeblich wissenschaftliche Entdeckungen ja nur ein vorgefertigtes Weltbild rechtfertigen sollten, ein Weltbild ohne Gott. Man will sich nicht einem Vater verdanken. Alles soll nur von selbst entstanden sein. Mir war bei diesen Studien klar, dass entscheidend die biologischen Fakten sind, nicht die Interpretation und Auslegungen von Theologen, sondern was die Naturwissenschaft selber sagt. Und deshalb habe ich mich sehr hineingestürzt in die Literatur, weil ich für mich selber Klarheit haben wollte. Und ich glaube, dass ich etwas von dem, was mir hierbei aufgegangen ist, auch Ihnen heute Abend mitteilen kann. Vor allem jenen, die doch in einer gewissen Not sind. Ich habe jetzt keine neuen Zahlen, aber in den 80er Jahren gaben 60% der Jugendlichen unseres Landes an, sie könnten nicht mehr an die Bibel glauben, denn die Naturwissenschaft hätte ja gezeigt, dass die Welt ganz anders entstanden ist, auch dass der Mensch ganz anders ins Dasein getreten sei, als die Bibel es behauptet. Das ist also keine Kleinigkeit. Es ist natürlich ein geradezu unmögliches Unterfangen, in einer Stunde Ihnen das zu vermitteln, worüber ich in Benedikt Beuern, als ich noch an der Hochschule war, ein ganzes Semester eine Vorlesung gehalten habe. Ich versuche es aber möglichst prägnant. Zunächst, das haben wir heute Nachmittag schon festgestellt, ist es erstaunlich, dass äußerst versierte Biologen, die teilweise Nobelpreise bekommen haben, die anerkannt sind, sich völlig widersprechen hinsichtlich des Darwinismus. Zum Beispiel Jakob von Uexküll ist einer der renommiertesten, bekanntesten Biologen. Keiner kommt an seinen Studien vorbei. Er äußert sich ganz klar in einem sehr relativierenden Sinn über den Darwinismus. Von der Lehre Davids ist kein Stein mehr auf dem anderen geblieben. Während andere wie Professor Meyer, einer der bekanntesten Evolutionsbiologen, der in Harvard lehrt, fest davon überzeugt sind, dass die Grundprobleme der Revolution durch die Darwin'sche Theorie tatsächlich eine gedanklich befriedigende Lösung gefunden haben. Ich gehe zunächst ein auf die Herausforderung des Glaubens durch den Evolutionismus. Wer glaubt, dass das Verhältnis von Naturwissenschaft und Glaube zufriedenstellend sei, täuscht sich beachtlich. Von beiden Seiten wird der gegenwärtige Zustand als unbefriedigend empfunden. In diesen Tagen erscheinen übrigens auch Aufsätze von Kardinal Schönborn in der Deutschen Tagespost zu diesem Themenkreis. Der faule Friede einer Koexistenz, hat der Kardinal in einem früheren Aufsatz in den 80er Jahren geschrieben, ist eigentlich nichts anderes als die Unterwerfung des Glaubens unter die Tyrannei des Nihilismus. Nihilismus heißt Nichtigkeit allen Daseins, Werte und verpflichtende Normen gibt es nicht. Ein neu einsetzendes Reflektieren ist deshalb nicht ein Wiederanbrechen eines überflüssigen Gezänks. Schönborn hat damals einen Aufsatz so getitelt: Vom Burgfrieden zum konstruktiven Konflikt. Also müssen wir den Konflikt eingehen. Das evolutionistische und das christliche Bild vom Menschen schließen sich gegenseitig aus. Eine Koexistenz scheint nur dann erreichbar zu sein, wenn jede Seite Elemente aufgibt, die das eigene Selbstverständnis fundamental berühren. Wenn Biologen sozusagen freihändig versuchen, eine mehr oder weniger philosophische Deutung ihrer Forschungsintention oder Ergebnisse zu entwerfen, weil klare philosophische Begriffe bei ihnen nicht präsent sind, dann zeigt dies drastisch, wie beachtlich groß die Versäumnisse seitens der Theologie und der Philosophie sind. Religionslehrer können ein Lied davon singen, wie ihre Schüler, wenn von Gott und Schöpfung die Rede ist, so Spemann, erkennen lassen, dass sie über das Zustandekommen des Menschen inzwischen so Bescheid wissen, dass dieses Wissen zugleich auch die Wahrheit darüber enthält, was der Mensch ist. Die Schwäche der bisherigen Gespräche zwischen Theologie und Naturwissenschaft liegt seines Erachtens darin, dass die Theologie von sich aus Ergebnisse anderer Wissenschaft nur zur Kenntnis nehmen kann und davon ausgehen muss, dass sie lege artis, das heißt entsprechend ja, den wirklich wissenschaftlichen Gegebenheiten gewonnen worden sind. Man muss deshalb genau unterscheiden in wissenschaftlichen Darlegungen zwischen Forschungsergebnissen und weltanschaulichen Extrapolationen, also Deutungen. Dass letztere reichhaltig vorhanden sind, möchte ich auch aufzeigen. Ein heutiger Evolutionismus zeichnet sich im Vergleich zu früheren Vorlagen durch verfeinerte Ausarbeitung aus. Er ist keineswegs von vornherein auf eine Konfrontation mit Glaubensvorstellungen aus und er sucht das nicht von sich aus. Aus seiner Sicht hat er das gar nicht mehr nötig. Er kann es sich leisten, sozusagen ein Angebot zur Güte zu machen. Spemann bringt einen anschaulichen Vergleich dafür mit den Regentänzen der Hopi-Indianer. Diese bewirken zwar keinen Regen, haben aber dennoch eine Funktion für den Stammeszusammenhalt. Die Rechtfertigung ihrer Tänze wird also auf rein soziologischer Basis geschehen. Ähnlich ist es mit der Gottesvorstellung. Sie hat zwar keinen Anhalt an der Wirklichkeit und könnte deshalb entfernt werden, aber funktional sind auch bestimmte Vorteile mit ihr verbunden. Das sind die Ergebnisse auch der wissenschaftlichen Studien. Es ist vorteilhaft, an Gott zu glauben, man fühlt sich besser dabei. So der bekannte Verhaltensforscher Wolfgang Wickler. Er glaubt auch an Gott, denn er will sich ja schließlich wohlfühlen. Allerdings verträgt diese Art der Begründung die Öffentlichkeit nicht. Hopi-Indianer hören nämlich auf, Regentänze zu machen, wenn sie erfahren, dass sie dadurch zwar etwas anderes, aber nicht Regen machen. Und genauso ist es in Bezug auf Gott. Nicht zu übersehen ist die Gruppe jener, die keineswegs Kulanz an den Tag legen, sondern mit beachtlichen ideologischen Vorgaben jeden Gottes- und Schöpfungsglauben ablehnen. Einer der berühmtesten Selbstorganisationsvertreter ist Fox, der in Miami im Institut für molekulare und zellulare Evolution arbeitet. 1983 sprach er in Mainz über die Selbstsequenzierung der Aminosäuren. Am Schluss seines Referates zeigt er offen seine Verärgerung über eine Veröffentlichung, die etliche Zitate aus der Bibel enthält. Der Schöpfungsglaube ist für ihn ein Unkraut, das ausgejätet werden muss. In Deutschland ist Manfred Eigen ein ganz bekannter Biologe. Er schreibt, die Molekularbiologie hat dem Jahrhunderte aufrechterhaltenen Schöpfungsmystizismus ein Ende gesetzt. Sie hat vollendet, was Galilei begann. Wenn wir schon eine Begründung unserer Ideen finden wollen, so sollten wir diese in der letzten Stufe, nämlich beim zentralen Nervensystem des Menschen, suchen. Hier ist der Ursprung aller Ideen, auch von der göttlichen Durchdringung unseres Seins. Das heißt, von Gott, seiner Schöpfungsmächtigkeit, bleibt hier nichts, absolut nichts mehr übrig. Beim zentralen Nervensystem des Menschen muss man ansetzen, Schöpfungsglaube ist Unkraut, das ausgejätet werden muss. Auch bei Heumar von Dietfurt, der bei uns in den 80er und 90er Jahren sehr bekannt war, ist das ähnlich. Sein Angebot an die Kirchen, so hat Löw, der leider viel zu früh gestorben ist, formuliert, ist in Wirklichkeit nichts anderes als Floskeln eines sonst soliden Materialisten, mit denen er die Frommen überreden will, die mit dem materialistischen Weltbild noch Schwierigkeiten haben. Anfang der 70er Jahre ist Monods Zufall und Notwendigkeit erschienen. Es war das meistgelesene Buch nach dem Krieg. Eines der meistgelesenen Bücher nach dem Krieg, in seiner Sparte das meistgelesene. Der Literaturnobelpreisträger Mauriac ist auf dieses Buch eingegangen und hat formuliert, was dieser Professor, gemeint ist Monod, sagt, ist noch viel unglaublicher das, als das, was wir arme Christen glauben. Also man muss einen beachtlichen Glauben mit reinbringen. Nicht selten bekommt man bei den Büchern, bei den Aufsätzen dieser Leute den Eindruck, dass eine atheistische Vorentscheidung getroffen wird, die dann wissenschaftlich orchestriert wird. Vieles spricht dafür, so der Theologe Behler, dass diese Scheu, die grundsätzliche Begrenztheit der naturwissenschaftlichen Methode einzugestehen, nicht nur in der geistigen Unbeweglichkeit einzelner Forscher liegt, die in einer bestimmten Wissenschaftskonzeption aufgewachsen sind und sich nicht davon zu lösen vermögen, sondern dass außerdem eine atheistische Vorentscheidung eine wichtige Rolle spielt. Beides hängt freilich unterschwellig zusammen. Gott sieht alles voraus. Das ist ein Faktum, von dem wir auszugehen haben, anhand der Offenbarung der Heiligen Schrift. Aufs Engste damit verbunden ist natürlich, dass er die Welt und alles in ihr Geschaffene in seiner allgemeinen Vorsehung auf das von ihm vorauserkannte Ziel hinführt. Es ist somit von vornherein anzunehmen, dass Gottes Regierung in der sinnhaften Ordnung des Universums aufleuchtet. Ich darf vielleicht an dieser Stelle noch auf einen Vortrag verweisen von Schwester Lydia Ladoux in Standpunkt vor einigen Wochen. Sie hat ihre Diplomarbeit, ihre Promotion, ihre Habilitation über Themen der Astrophysik geschrieben und sehr klar dargelegt, dass das Universum von einer sinnhaften Struktur und Organisation durchzogen ist und ja, dass sie ganz und gar ergriffen ist, wenn sie das erforschen darf und dass das ihren Glauben sehr bestärkt hat. Auch in der Bergpredigt finden wir schon einen Rückschluss auf die menschliche Situation bei der Betrachtung der Schöpfung. Als nämlich Christus auf die Lilien des Feldes verweist, und die Conclusio, der Schluss ist dann, wenn Gott sich der Schöpfung schon so annimmt, wenn die Lilien des Feldes so kleidet, die Vögel des Himmels nährt, um wie viel mehr muss er sich dann des Menschen annehmen? Die innere Zerrissenheit des Charles Darwin. Das ist sehr aufschlussreich, die Schriften von ihm zu lesen, und ich halte es für ein Elend, dass das heute viel zu wenig getan wird. Darwins Briefe sowie seine Autobiografie lassen seine innere Zerrissenheit erkennen. So meinte er einerseits, dass das alte Argument vom Plan in der Natur, das ihm früher so schlüssig erschien, versagt. Das Gesetz der natürlichen Auslese sei entdeckt worden. Alles in der Natur ist das Ergebnis feststehender Gesetze. Aber unmittelbar darauf fragt er sich selber, wie kann die ganz allgemein als wohltuend empfundene Anordnung der Welt erklärt werden. Für die Existenz Gottes spricht, das sind alles Zitate aus seinen Schriften, die Unmöglichkeit einzusehen, dass dieses ungeheure und wunderbare Welt, das den Menschen umfasst, das Resultat blinden Zufalls oder der Notwendigkeit sei. Denke ich darüber nach, dann fühle ich mich gezwungen, mich nach einer ersten Ursache umzusehen, die im Besitz eines dem des Menschen in gewissem Grad analogen Intellekts ist, und ich verdiene, ein Theist genannt zu werden, also ein Gottgläubiger. Diese Forderung wurde bei ihm, Zitat, sehr allmählich und mit vielen Schwankungen schwächer. Doch der Zweifel an der rein natürlichen Erklärbarkeit des Naturgeschehens blieb. Die innere Unsicherheit, ja die Verwirrung, wird in einem Brief an Asam Gray deutlich. Gray war einer der bekanntesten Biologen Nordamerikas, ein herausragender Forscher. Nun zur theologischen Seite der Frage. Dies ist mir immer peinlich, schreibt Darwin an Gray. Ich bin verunsichert. Ich hatte nicht die Absicht, atheistisch zu schreiben. Andererseits kann ich mich keineswegs damit abfinden, dass dieses wunderbare Universum und insbesondere die Natur des Menschen zu betrachten und zu folgern, dass das alles nur das Ergebnis roher Kräfte sei. Ich bin geneigt, alles als das Resultat vorbestimmter Gesetze aufzufassen, wobei die Einzelheiten, ob gut oder schlecht, dem Wirken dessen überlassen bleiben, was wir Zufall nennen könnten. Nicht, dass mich diese Einsicht im Mindesten befriedigte. Ich fühle zutiefst, dass das ganze Problem für den Intellekt des Menschen zu hoch ist. Ganz gewiss stimme ich mit Ihnen überein, dass meine Anschauungen keineswegs notwendigerweise atheistisch sind. Doch je mehr ich darüber nachdenke, desto größer wird meine Verwirrung, wie ich wahrscheinlich mit diesem Brief schon bewiesen habe. Die gleiche Zerrissenheit findet sich in einem anderen Brief an einen holländischen Studenten. Doch ich möchte sagen, dass die Unmöglichkeit, sich vorzustellen, dieses großartige und wunderbare Universum sei uns bewussten Wesen durch Zufall entstanden, mir das Hauptargument für die Existenz Gottes zu sein scheint. Er fügt aber gleich hinzu, ob aber dies ein Argument von wirklichem Wert ist, habe ich nie zu entscheiden vermocht. In einem Brief an seinen Mitstreiter Thomas Huxley schreibt er, dass ein Punkt ihm viel Kummer mache. Seine sonst ruhige und beherrschte Art hinter sich lassen, fragte sich, wenn, wie ich annehmen muss, äußere Bedingungen geringe direkte Auswirkungen haben, was zum Teufel bestimmt dann jede besondere Abänderung? Was bringt einen Federschopf auf dem Kopf eines Hahn hervor oder Moos an der Moosrose? David überkam beim Anblick einer Feder in einem Pfauenrad oder beim Bedenken der äußerst komplizierten, ineinandergreifenden Mechanismen des Auges, das sind alles jetzt Zitate, Krankheiten und Fieberzustände. Da die Herkunft der Blütenpflanzen völlig im Dunkel bleibt, sprach er von einem abscheulichen Geheimnis. Gray, 1810, 1888, seine Daten, einer der größten Botaniker seiner Zeit, verwies Darwin auf die eigenen Studien zur Orchideenbefruchtung und bemerkte, dass so viele Anpassungen und Mitanpassungen von unglaublich feiner aufeinander abgestimmter Präzision unmöglich das Resultat ungezählter Zufallsereignisse sein können. Es kam dann aufgrund dieser Aussagen zu einem heftigen Konflikt zwischen Gray und Darwin. Im Letzten wollte er das einfach nicht zulassen. Er hat einfach den Blick von dieser Schönheit und Struktur der Schöpfung abgewandt. Kürzlich habe ich ein Buch gelesen, in dem viele Veröffentlichungen und Bilder auch über die Mechanismen und die Funktionsweise des Auges enthalten sind. Teilweise sind Aufnahmen unter dem Rasterelektronenmikroskop beigefügt, wo dargelegt wird, wie die Muskeln ineinander greifen, in einer auf geradezu fast schon molekularer Basis organisierten Weise, ja, dass man schon beide Augen zumachen muss, wenn man noch behauptet, das hätte sich alles von selbst entwickelt. Überhaupt, wenn man so die Schöpfung näher anschaut, etwa das Funktionieren des Fliegens bei einer Libelle, und wenn man sich dann von Naturforschern sagen lässt, was dort an Biegsamkeit, an Fähigkeit des Materials vorausgesetzt wird, dann kann ich Ihnen sagen, dass unsere Flugzeuge im Vergleich dazu plumpe Vögel sind. Also da sind in der Natur Dinge gegeben, die von einer unglaublichen Präzision zeugen. Von einem Schöpfer. Darwin schreibt, dass Gray den Origin, also sein Standardwerk, genauso gut verstanden hat wie er selber. Trotzdem beharrt Darwin auf den Zufall. Liebe Zuhörer unseres Radios, wir haben gesehen, dass Charles Darwin innerlich sehr zerrissen ist, weil er genau erkennt, dass er mit seiner Theorie zwar durchaus einige Ausdifferenzierungen innerhalb einer Art erklären kann, aber nicht die großen Sprünge in der Evolution und vor allem schon gar nicht die gegenwärtige Vielfalt. Trotzdem hat er viele Personen, die ihm nachfolgen, bis auf den heutigen Tag und die seine Thesen vertreten, besonders im Neodarwinismus. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen. Man könnte hier Konrad Lorenz nennen, der einen Vortrag gehalten hat zum Thema die Vorstellung einer zweckgerichteten Weltordnung. Es ist für ihn nur eine Vorstellung und er legt in diesem Aufsatz dann das auch gezielt dar. Werte können für ihn nur empfunden werden, nicht einer vorgegebenen Wirklichkeit objektiv entnommen werden. Es wäre sehr leicht darzulegen, dass diese Positionen kaum haltbar sind, dass sie philosophisch äußerst schwach durchdacht sind, dass zirkuläre Argumentationsmuster zu finden sind. Das heißt, es wird eigentlich das, was als bewiesen werden müsste, schon vorausgesetzt. Am groteskesten, am auffallendsten, und deshalb erwähne ich das, ist es bei Römer von Dietfurt. Dort heißt es in seinem Buch, die Evolution prüft, wählt aus, bewertet, probiert durch und sucht nach Problemlösungen. Solche Annahmen einer unbewussten Intelligenz oder eines unbewussten Bewusstseins des genetischen Materials lassen sich schwer oder überhaupt nicht mit dem Fehlen jeglicher Teleologie in Verbindung bringen. Bei Monod fällt auf, dass er immer wieder von Rätseln und Wundern spricht. Kardinal Ratzinger hat dann auch deutlich gegen ihn Stellung genommen. Ich gehe ein auf den Ansatz von Adolf Portmann, einem der bekanntesten Biologen seiner Zeit, zur Selbstdarstellung alles Lebendigen. Wesentlich geht es hier um das Thema der Schönheit. Portmann geht von der Beobachtung aus, dass in der Natur ein ungeheurer Reichtum an Formen, Farben, Schönheit und Gestalthaftigkeit festzustellen ist, der die Bedürfnisse der Art und Selbsterhaltung bei weitem übersteigt, ja sogar sich teilweise entgegen diesem Prinzip entwickelt. Nach evolutionistischer Vorgabe wären eigentlich nur wenige optimal angepasste und mit höchster Zweckmäßigkeit ausgerüstete Einheitstypen zu erwarten, nicht aber die gegenwärtige Fülle von Formen. Anhand zahlreicher Beispiele lässt sich einfach zeigen, wie wenig die darwinschen Faktoren Mutation, Selektion und Isolation dies erklären können. Der Theologe Luyten: Trotz aller wissenschaftlichen Akribie ist es kaum denkbar, dass die ganze Fülle an Schönheit und Zweckmäßigkeit im Bereich des Lebendigen auf Druckfehler im genetischen Code beruhen. So geht die faktische Ausgestaltung höherer Blütenformen in allen Fällen weit über das hinaus, was das bloße Funktionieren der Bestäubungseinrichtungen erfordert. Ähnliches gilt für die Prachtkleider männlicher Vögel. Über die reine Erhaltungsökonomie hinaus wird hier ein enormer Energieaufwand betrieben, der sich von der Idee der reinen Arterhaltung her nicht erklären lässt. Ich habe mal gelesen, dass bei einzelnen Vögeln bis zu 70% der Energie in das Prachtkleid, in die Prachtfedern hineingeht. Das lässt sich evolutionistisch, wo ja alles nur auf Zweckmäßigkeit ausgerichtet ist, auf Kampf um übers Leben, überhaupt nicht erklären. Anhand der Schönheit einer Pfauenfeder wurde dieses Phänomen in der Literatur oft angesprochen. Damit haben die Evolutionisten aus ihrer Sicht auch kein Problem. Sie sagen, dass das ja durch den Sexualinstinkt herangezüchtet worden sei, dass eben dann die Pfauengefieder immer schöner geworden sind. Das zeugt allerdings von einer groben Missachtung empirischer Beobachtungen, denn es setzt sich keineswegs der schönste, sondern der stärkste Pfau durch. Gegen die natürliche Zuchtwahl als Entstehungsgrund des Pfauenkleides spricht auch, dass das Pfauenrad Feinde aufmerksam macht und bei der Flucht hinderlich ist. Außerdem die Verschiedenartigkeit der Entwicklung bei der Sehfähigkeit bei Lebewesen ist enorm frappierend. Die Verteilung farbiger Muster bei Strudelwürmern des Meeres, bei marinen Schnurwürmern, bei vielen Meeresschnecken, deren Augen keiner Abbildung fähig sind, können unmöglich durch Selektion seitens der Artgenossen im neodarwinistischen Sinn gezüchtet worden sein. Die weite Verbreitung von recht komplizierten Mustern ohne ökologischen Sinn und ohne ausgesprochenen Selektionswert muss doch zu denken geben, so Adolf Portmann. Portmann wandte sich wiederholt gegen eine die Erscheinung der Welt entmächtigende Denkweise, die sich in der Biologie immer mehr breit macht. Die Abwertung der Sinneserlebnisse geht dabei so weit, dass sie zum trügerischen Schein erklärt werden. Wenn die methodischen Inhalte der Physik und Chemie dominieren, deren Bedeutung Portmann sehr wohl erkannt hat, dann wird Leben als besonderes Phänomen oberhalb der Materie nicht mehr ansichtig. Der neodarwinistische Versuch, neue Sinnorganisation, also Leben auf höherer Stufe, durch die Summation von vielen kleinen Zufallsmutationen erklären zu wollen, ist nur möglich, so ein Zitat von Behler, durch eine unzulässige Vereinfachung und Phänomenblindheit gegenüber der neuen Qualität des Lebendigen. Der Vorwurf Jakob von Uexküll, wonach das Forschen und Experimentieren stets aufwendiger, das Denken aber immer einfacher und billiger werde, traf somit nicht auf Portmann zu, sondern eher auf seine Gegner. Empirische Beobachtungen bei den Grasmücken, ganz unscheinbare Vögel, und deren Spielverhalten haben bei Portmann zu einer anderen Wertehierarchie geführt. Man kann nämlich bei Vögeln durchaus feststellen, dass sie Freude in ihrem Gesang haben. Das dürfte natürlich vom evolutionistischen Vorgaben überhaupt nicht vorkommen. Die Vögel singen den Artgesang am schönsten, wenn sie allein und sich unbeobachtet fühlen. Warum tun sie das überhaupt, wenn doch die Möglichkeit dadurch besteht, potenzielle Feinde anzulocken? Katzenartige Raubtiere haben ein sehr gutes Gehör. Für Portmann ist der Ausdruck Freude, natürlich nur in Anführungszeichen, auch wenn man vorsichtig sein muss, menschliches Verhalten auf tierisches zu übertragen, nicht abwegig. In der Terminologie der Verhaltensforschung gilt dieser Artgesang bezeichnenderweise als funktionslos. Also er wird gar nicht gebraucht, er ist letztlich eigentlich nur eine Steigerung der Gefahr, aufgefressen zu werden. Letztes Ziel im Bereich des Lebendigen ist nach Portman nicht die Arterhaltung, sondern die Selbstdarstellung, die als eine Funktion der Innerlichkeit des Lebewesens verstanden wird. Lebendiges wird dadurch erst verstehbar. Portman überwindet damit eine Grundauffassung, in der die Arterhaltung als oberstes Kennzeichen der Lebewesen betrachtet wird. Er hat allerdings seinem Wissenschaftsideal die Treue gehalten. Trotz beharrlichen Nachfragens hat er nie Gott als den letzten Urgrund, als den Schöpfer, als den, der diese Fülle und Vielfalt gewollt hat, angegeben. Aber er spricht vom Geheimnis des Schöpferischen in Ehrfurcht. Die Schöpfung zeigt in ihrer Zielausrichtung also durchaus die Spuren Gottes. Und so hat Schäftsiger zu Recht geschrieben, wenn es diese Hinweise und Spuren nicht gäbe, wäre der Schöpfungsglaube weltlos, die evolutive Welt gottlos. Die Annahme von Plan und Ziel in der Schöpfung führt aber letztlich zur Anerkennung der Existenz Gottes. Darauf verweisen auch anerkannte Biologen. Ich möchte jetzt auf die Entwicklungsproblematik eingehen, den naturwissenschaftlichen Faktenstand und die theologische Deutung. Im 6. und im 7. Kapitel seines bahnbrechenden Werkes geht Charles Darwin darauf ein. Auf die Frage, warum wir in der vorkambrischen Zeit keine reichen fossilführenden Ablagerungen finden, vermag ich keine befriedigende Antwort zu geben. Trotzdem ist die Schwierigkeit einer überzeugenden Erklärung des Fehlens großen Lager von fossilreichen Schichten unterhalb des kambrischen Systems sehr groß. Die Frage muss also vorerst unbeantwortet bleiben. Sie wird mit Recht als wesentlicher Einwand gegen die hier entwickelten Ansichten vorgebracht werden. Was heißt das? Es heißt, das werde ich jetzt gleich belegen, dass Lebewesen sprunghaft, hochorganisiert und mit einer relativen Plötzlichkeit auftauchen. Nach Darwin müsste ja ein Übergang stattfinden, denn die Mutationen erfolgen ja relativ langsam. Die Dürftigkeit der geologischen Urkunden hatte Darwin, wie er selbst bekennt, in diesem Ausmaß bei weitem nicht erwartet. Es überraschte ihn, dass die unendlich zahlreichen Übergänge zwischen allen aufeinanderfolgenden Arten nicht gefunden werden konnten. Die Schwierigkeiten würden aber nach Darwin völlig verschwinden, wenn man bedenke, wie wenig von den Fossilresten noch vorhanden und erforscht worden sei. Er verwendet ein Bild. Von dem stammesgeschichtlichen Band der Entwicklung der Lebewesen sei nur noch der letzte und auch dieser nur bruchstückhaft vorhanden. Wir vergessen immer, schreibt er, wie groß die Erde im Vergleich zu dem kleinen Gebiet ist, dessen geologische Formationen geprüft worden sind. Wir dürfen nie außer Acht lassen, dass nur ein kleiner Teil der Erde genau durchforscht worden ist. Beachtet werden muss, dass der Ausgangspunkt für Darwins Theorie jener war, wenn wirklich zahlreiche zur selben Gattung oder Familie gehörige Art mit einem Mal ins Leben getreten wären, so müsste das meiner Theorie der Entwicklung durch natürliche Zuchtwahl gefährlich sein. Denn die Entwicklung einer Gruppe von Formen, die alle von gleichen Vorfahren abstammen, muss ein sehr langsamer Vorgang gewesen sein und die Vorfahren müssen lange vor ihren abgeänderten Nachkommen gelebt haben. Man trifft immer wieder auf das Wort muss, erfordert und postuliert diese Dinge, weil er spürt, dass sie durch die Fakten nicht gegeben sind. Wie wir gesehen haben, hat Darwin sich darauf berufen, dass ein beträchtlicher Teil der Erde noch systematisch nach Fossilien abgesucht werden müsste. Über 100 Jahre nach seinem Tod, nachdem sich Generationen von Biologen und Paläontologen auf die Suche danach gemacht haben und riesige Mengen von Fossilien ausgewertet werden konnten, kann dieses Argument seriöserweise nicht mehr gebracht werden. Darwins Beobachtungen werden völlig bestätigt, denn es ist festzustellen, ich nehme jetzt dann nur Zitate von solchen, die völlig von der evolutionistischen Weltsicht überzeugt sind, die also die Sicht Darwins teilen und der Meinung sind, dass sich alles nur natürlich entwickelt hat. Das ist sehr wichtig, weil sonst könnte man ja vorwerfen, ja, das sind Leute, die irgendwie dem christlichen Glauben nahestehen und die Forschungsergebnisse irgendwie christlich interpretieren. Also die Zitate, die jetzt kommen, sind von Personen, die völlig den Darwinismus bejahen und auch den Evolutionismus. Es ist festzustellen, dass mit Beginn des Kambriums alle Stämme der Wirbellosen sprunghaft, hochorganisiert und weltweit auftreten. Gerade von führenden Autoritäten, die einer evolutionistischen Weltdeutung nahestehen und sich ausdrücklich dazu bekennen, kann man nicht vorwerfen, sie wollten die Evolutionstheorie verunglimpfen. Von ihnen wird dieser Tatbestand immer wieder bekräftigt, zum Beispiel von Schindewolf, Simpson und Patterson. Ich zitiere von diesen Leuten: Es entspricht nicht den Tatsachen, dass die Stammesentwicklung durchaus in einer stetigen, langsam wachsenden Divergenz der Merkmale und Formen besteht. Nach darwinistischer Vorstellung sollen geringfügige Rassenunterschiede sich allmählich zu Artmerkmalen verstärken. Das Gegenteil ist der Fall. Ein neuer Bauplan von dem systematischen Rang etwa einer Klasse oder Ordnung erscheint gewöhnlich völlig unvermittelt auf der Bildfläche, ohne lange Reihe von Bindegliedern, die uns eine allmähliche Herausgestaltung aus einer anderen, seine Wurzeln bildenden Klasse bzw. Ordnung vor Augen führen würde. Das war Schindewolf. Simpson. Das Versagen der Paläontologie, solche Beweise zu erbringen, wurde so stark empfunden, dass einige desillusionierte Naturforscher sogar verkündeten, die These der organischen Evolution oder der allgemein organischen Kontinuität der Abstammung sei falsch. Patterson schreibt in einem Brief an Sunderland 79, es ist schwer, Herrn Gold und den Leuten des amerikanischen Museums zu widersprechen, wenn sie sagen, dass es keine Übergangsfossilien gibt. Ich will es offen darlegen. Es gibt nicht ein einziges Fossil, für das man ein stichhaltiges Abstammungsargument vorlegen könnte. Oskar Kuhn, der sich jahrzehntelang mit paläontologischen Forschungen beschäftigt hat, fasst diese so zusammen. Mit der Feststellung, dass die Typen und Subtypen unvermittelt auftreten, ist die klassische Abstammungslehre, deren Sinngebung ja gerade darin lag, dass die kleinsten Schritte, die keiner eigentlichen Erklärung zu bedürfen schienen, zu großen Wirkungen addierte, widerlegt. Wir müssen diese Feststellung hier einmal mit größtem Nachdruck treffen, nachdem vielfach immer noch so getan wird, als wäre das Beweismaterial für die Umbildung der Tier- und Pflanzenwelt in bester Ordnung und bedürfe keinerlei Argumente mehr. Die ersten Schildkröten, die ersten Flugsaurier, die ersten Fledermäuse treten jeweils fix und fertig auf. Das sprunghafte, unvermittelte und fertige, weltweite Auftreten der Baupläne ist Tatsache, an der nicht mehr gerüttelt werden kann. Zitat Ende. Diesem Faktum wird in der letzten Zeit immer mehr Rechnung getragen, sei es in einer Kritik an gängigen Lehrbuchdarstellungen oder mit der Vorlage von alternativen Entwürfen, die in beachtlicher Weise von dem ursprünglichen darwinschen Grundkonzept abweichen. In welche Schwierigkeit dadurch der klassische Darwinismus kommt, das wird bei Lorenz deutlich. Die Evolution, schreibt er, ist nicht imstande, um eines zukünftigen Vorteils willen auch nur die geringsten gegenwärtigen Nachteile in Kauf zu nehmen. Mit anderen Worten, sie kann nur solche Maßnahmen ergreifen, die einem unmittelbaren Selektionsvorteil im Kampf ums Dasein erbringen. Bildlich gesprochen, ein Schild mit der Aufschrift wegen Umbau geschlossen ist im evolutiven Geschehen nirgendwo anbringbar. Im Sinn der darwinschen Ausleseprinzipien müssten sich diese Übergangstypen als nicht besonders lebenstüchtig erweisen. Wenn man sich denkerisch die Schwierigkeiten, die sich für die Brückentiere lebenspraktisch ergeben würden, vergegenwärtigt, dann hat man, ich bringe jetzt ein Zitat von Bruno Vollmert, seine Lehrbücher wurden bis ins Chinesische übersetzt, er ist eigentlich einer der Chemiker und Biologen bei der Polymerchemie, der auch Geschichte geschrieben hat, dann hat man aufgehört, an die darwinistische Selektionstheorie zu glauben. Zwischenstufen wären als hilflose nicht mehr und noch nicht Wesen der Selektion zum Opfer gefallen. Goldschmidt hat für Sie die Bezeichnung Hopeful Monster, ein hoffnungsvolles Monster, geprägt. Das frustrierende Unternehmen der unauffindbaren Ahnenformen ist besonders bei den als typisch angesehenen Brückentieren, nämlich dem Archaeopteryx und dem Quastenflosser, ersichtlich. So finden sich zum Beispiel zusammen mit den Quastenflossen, die nach weit verbreiteter Auffassung als Urform der Vierfüßler gelten, bereits die ersten Amphibien. Sie treten also gleichzeitig geologisch mit jenen Fischen auf, aus denen sie sich entwickelt haben sollen. Dagegen fehlt es völlig an Vorstadien zu allen Flugsauriern aus der Obertrias oder zum Archaeopteryx aus dem Oberjura. Gleichzeitig mit dem Archaeopteryx gibt es schon voll ausgeprägte Vögel, sodass auch hier die von der spekulativen Plausibilität geforderte und in manchen Darstellungen vorgetäuschte Reihenfolge bzw. Zeitordnung durch die tatsächlichen Funde eindeutig nicht bestätigt wird. Auch im Fall von Archaeopteryx zeigte sich nach eingehenden Studien von Fachleuten, dass er eher auf einem ausgestorbenen Seitenast in der Evolution der Vögel gesetzt wird und im evolutionstheoretischen Rahmen bestenfalls als Modell einer Zwischenstufe dienen kann. Fast alle Reptilienmerkmale des Archaeopteryx konnten bei gegenwärtig noch lebenden und sicheren Vogelfossilen jüngerer Erdperioden gefunden werden. Es ist zudem überhaupt nicht verständlich zu machen, welcher konkrete Selektionsdruck bewirkt haben soll, dass Tiere aus dem Wasser ans Land gehen oder mit dem Fliegen beginnen. Ich war deshalb nicht wenig erstaunt, als ich ein Biologiebuch sah, schon vor einigen Jahren jetzt herausgekommen, aus dem renommierten Schulbuchverlag Weil. Auf dem Karton, auf der ersten Seite, konnte man den traditionellen Stammbaum sehen, also wo ein Einzeller unten war und wo sich das immer mehr differenziert hat, sich verzweigt hat. Sie kennen ja diese Darstellungen. Und daneben gleichberechtigt waren lauter kleine Büsche, ungefähr 4, 5. Und während bei dem Stammbaum an den Abzweigungen die Fragezeichen waren, also wo sind die Brückentiere sozusagen, waren die Fragezeichen hier bei den kleinen Büschen am Stamm, an der Wurzel, wo das Ganze begonnen hat. Das heißt, man weiß nicht, woher sie stammen, warum sie hochorganisiert plötzlich und sprunghaft auftreten. Ich bitte zu beachten, dass das, was ich jetzt hier sage, keine theologische Deutung ist. Ich habe mir viel Mühe gemacht, einfach die naturwissenschaftlichen Fakten zu erheben und bin auch im Gespräch heute noch mit etlichen Leuten, die sich auf diesem Gebiet auskennen, etwa die Gebrüder Filbert, die sehr viel auch in der Evolution gearbeitet, geforscht haben und die auf dem Laufenden sind. Und die haben mir auch bestätigt, es gibt überhaupt keine Erklärung, warum im Kambrium sprunghaft, hochorganisiert plötzlich diese Formen auftreten. Ich möchte das aufgrund des Drucks der Daten, heißt es dann in diesem Schulbuchverlag, führt die Entwicklung in der Paläontologie damit zu einer früher von Evolutionstheoretikern heftig angegriffenen Position der Schöpfungstheoretiker, die immer schon behauptet haben, es gibt keine Zwischenglieder. Man spricht sogar heute schon vom Verschwinden der Dokumente. Teilhard de Chardin spricht vom Weiß des Ursprungs. Was verschwindet in diesem weißen Punkt der Forschung? Eher eine Naturgesetze oder was geht denn jetzt weg, fragt sogar jemand dann polemisch. Das möchte ich einfach mal so stehen lassen, liebe Zuhörer unseres Radios. Ich habe dann in den Vorlesungen zwei theologische Modelle diskutiert. Wenn es jetzt doch ein Stammbaum gewesen sein sollte, der die derzeitigen Formen hervorgebracht hat, und dann die Theorie von Karl Rahner, der von der Selbstüberbietung des Menschen spricht, und von Hans-Eduard Hengstenberg, der einen dynamischen Kreationismus vertritt. Also, wonach dann bestimmte Schöpfungsimpulse, Gott sprach und es ward, in die Schöpfung hineingehen und die Schöpfung antwortet. Sodass also sozusagen von unten her, also von der Materie, von den Lebewesen, eine gewisse Vorbereitung, eine Hinbereitung führt, aber dass dann Gott in einem schöpferischen Es werde einen Art Logos, wie er es nennt, also ein Artwort, ein schöpferisches Wort in die Schöpfung hineinspricht, sodass dann neuere, höhere Formen hervorgebracht werden. Ich möchte Ihnen das ersparen, es ist sehr philosophisch, sehr theologisch. Sie sehen also, ich habe mich jetzt nicht der Diskussion verweigert, einfach mal dann überlegt, wenn jetzt tatsächlich so eine Auseinanderdifferenzierung von der Einzelle bis zum komplexen Menschen stattgefunden hat, wie wäre das dann schöpfungstheologisch zu verstehen, sodass es mit der Bibel im Einklang steht? Also ich habe diesen Stammbaum dann einfach mal so stehen lassen und ihn diskutiert, weil wenn es so ist, dass die Lebewesen plötzlich mit einem Schlag auftreten, wie das von der Paläontologie erhoben wird, und Gott sozusagen dann unmittelbar das geschaffen hat, dann brauchen wir ja nicht diskutieren. Dann ist das in einem Schöpfungsakt zu verdanken, wo wir natürlich jetzt auch nicht die Einzelheiten wissen. Und dann hätten sich die Lebewesen eben nur in einer bestimmten Bandbreite auseinander differenziert. Das heißt, die Partie, die Fragen, ist hier viel offener, viel, viel offener, als wir es meinen. Es ist keineswegs so, dass alles schon gesichert ist. Und wenn Sie da manchmal so fantasievolle Dinge sehen, wie ein kleines Eichhörnchen da ist und das sich dann aufrichtet und so ein kleiner Affe dann entsteht, der Affe wächst und dann so ein Neandertaler, ein Steinzeitmensch und dann der jetzige Mensch, dann kann man mit seriösen Biologen sagen, dass man das durchaus mit Vorsicht genießen soll, denn die Übergangstiere hierfür existieren einfach nicht. Das ist eine Deutung. Vorsehung, die herausgefordert ist, das Thema des heutigen Abends, Herausforderung durch den Evolutionismus. Ich werde noch auf andere Herausforderungen in den nächsten Tagen eingehen. Die Zerstörung des Menschenbildes durch die evolutionistische Richtung der modernen Biologie ist drastisch und in den Auswirkungen verheerend. Das Bild des Menschen löst sich auf in ein Abschlusskapitel zur Zoologie oder in einen Exkurs zu maschineller Intelligenz. Der Glaube an die Gottebenbildlichkeit des Menschen geht definitiv und völlig verloren. Der Abschied davon ist komplett und zeitigt entsprechende Folgen. Folgende Personen, die meist Bestseller-Autoren, sind Nobelpreisträger und auf ihrem Gebiet anerkannte Autoritäten, belegen das. Der Mensch wird als ein nackter Affe, Desmond Morris, Fehlschlag der Natur, Theodor Loebsack. Ein Roboter, blind programmiert zur Erhaltung der selbstsüchtigen Moleküle, die Gene genannt werden, ein vorübergehender Behälter für eine kurzlebige Kombination von Genen, Richard Dawkins, ein Säurefaden von bestimmter Länge und Struktur, Joshua Lederberg, ein unfertiges, oft zusammengepuschtes Produkt stammesgeschichtlicher Improvisation bezeichnet, das eine weitere Verbesserung dringend nötig habe, Julius Huxley. Eine lange Krankheitsgeschichte, zu der sich die ursprüngliche Amöbe ausgewachsen habe, ist mit dem Menschen an ihr vorläufiges Ende gelangt. Berühmt-berüchtigt für die Umsetzung solcher Ideologien ist das Cyber-Symposium, das 1963 in London stattfand. Auf ihm hatte sich die Elite der angelsächsischen Biologen ein Stelldichein gegeben. Sie legten ihre Vorstellungen über künftige Forschungseinrichtungen und Genmanipulationen dar. Professor Sir Hellerdane plädierte für die gezielte Übertragung von Gibbon- oder Plattnasenaffengenen in die menschliche Erbsubstanz zur Ausbildung eines Greifschwanzes. Falls dies möglich sei, sollte eine Kontergansorte ohne Beine gezüchtet werden. Durch die Kombination der beiden Züchtungen hätte man endlich den idealen Astronauten, da wegen des begrenzten Raumes in Weltraumkapseln ein Greifschwanz nützlicher sei als zwei Beine. Durch gezielte Kreuzungen zwischen Menschen und Gorillas ließe sich der ideale Arbeiter für Bergwerke herstellen. Auch an einen Bediener für ein Ein-Mann-Torpedo wurde gedacht. Hellerdane trat für die Freigabe von Experimenten an Kindern ein. Crick, einer der bekanntesten Forscher mit Watson, hat er ja die Doppelhelix der DNS herausgefunden, stellte die Frage, ob der Mensch überhaupt ein Recht darauf hätte, Kinder zu haben. Er plädierte für die Beimengung von Chemikalien an Speisesalz, die eine Fortpflanzung verhindern sollten. Das Gegenmittel, das damit er fruchtbar mache, sollte nur den Eltern weitergegeben, die als Erbträger erwünscht seien. Geschlechtliche Fortpflanzung sollte überhaupt nur noch für Experimente zugelassen werden. Professor Lederberg sprach sich offen für die Züchtung von Menschen mit einem größeren Gehirn aus. Ja, ich habe das einfach mal so vorgelesen. Was hier geplant wird, kommt einer zweiten Genesis gleich. Man muss sich vor Augen halten, dass durch die Gentechnologie der letzten Jahre ein völlig neues Stadium erreicht wurde, das alles bisherige Weiten den Schatten stellt. Denn es geht hier um den völligen Umbau bisheriger Arten. Dies könnte eine völlige Umplanung der Biosphäre zur Folge haben. In bisher nie gekannter Weise wird der Mensch zum Homo Faber. Einige Beispiele zeigen, was heute schon möglich ist. Das Genom einer Maus wurde durch ein Rattengen manipuliert. Das Ergebnis war eine Riesenmaus, die fast doppelt so groß ist wie ihre natürlichen Artgenossen. Durch die Kryokonservierung von Embryonen bei minus 196 Grad Celsius, deren spätere Einpflanzung, lassen sich heute schon die verrücktesten Verwandtschaftsbeziehungen konstruieren. Da es bei Tieren schon gelungen ist, Embryonen einer Art durch Mütter einer anderen austragen zu lassen, tritt Packard, das steht wirklich so dort, sonst wird man es nicht glauben, für Kühe als Leasingmütter menschlicher Embryonen ein, denn, Zitat, diese rauchen nicht, fressen nicht wild drauf los und saufen nicht. Die Anatomie der Vierfüßler macht zudem das Gebären zu einer viel einfacheren Sache, als bei zweifüßigen Säugetieren dies der Fall ist, Zitat Ende. Mich wundert's, dass ich noch fröhlich bin, möchte man mit dem Dichter sagen, wenn man bedenkt, was auf dem Cyber-Symposium von führenden Wissenschaftlern vertreten wurde. Man hat es mit einem frevelhaften Eingriff in die Schöpfungsordnung zu tun, durch den der Mensch in maßloser Anmaßung versucht, durch eigene Konstruktionsmächtigkeit eine vorgegebene Ordnung zu verbessern. Diese wird im Schöpfungsbericht als gut, beim Menschen sogar als sehr gut qualifiziert. Ähnlich wie bei der Selbstorganisation-Hypothese wird eine Mentalität ansichtig, die sich keinem Schöpfer mehr verdanken und ihm Rechenschaft für ihr Tun geben möchte. Hinter dem technischen Konstruktivismus eines Umbaus der Umwelt und des Menschen steht eine tiefe, wenngleich oft unausgesprochene Unzufriedenheit mit dem konkreten Menschsein. Wo diese sich ausdrückt, artikuliert, ist die Hybris, mit Händen zu greifen. Menschliches Leben steht bei dieser genetischen Alchemie von Anfang an unter dem Diktat eines Umzu. Es ist nicht mehr um seines Selbstwillens, sondern wegen eines bestimmten Dienstes oder einer Leistung willen gewollt. Dazu wird es hergestellt. Sollte es dieser Erwartung durch irgendeinen Defekt nicht genügen, erscheint es ganz konsequent, eine solche Niete zu eliminieren. Die Hypothese einer neuen Seinsstufe über der Seinsart des Menschen ist aus der Sicht einer christlichen Theologie eine eindeutige Absage zu erteilen. So schreibt Kardinal Schäfzig, der vom Christusereignis abgeleitete Zustand wird zwar noch eine gewisse Intensivierung oder Expansion des menschlichen Seinszustandes zulassen, aber nicht etwa ein Entstehen einer neuen Art über dem Menschen. Das Christusereignis erweist sich deshalb als grundsätzlich sperrig für eine radikal evolutive Weltsicht. Es ist zudem daran zu erinnern, dass das letzte Erfülltsein des Menschen aufgrund seiner Gottebenbildlichkeit nur in der Gemeinschaft mit Gott möglich ist. Was in der Theologie Paradies genannt wird, verstanden als ungetrübte Gemeinschaft des Menschen mit Gott, ist nicht mit einer Superwohlstandsgesellschaft zu identifizieren, in welcher der biogenetische Zukunftsmensch lebt. Die Erfüllung durch Gott verhält sich letztlich wenigstens insofern wertneutral zum Stand der Zivilisation, als auch im Primitive von Gott begnadet und heil sein kann, während das Leben eines Zivilisierten durchaus heillos verfahren sein kann. Sehr interessant sind die Ausführungen von Erich Zenger, die ich jetzt leider nicht mehr erwähnen kann. Die Zeit ist zu Ende gegangen. Ich werde es Ihnen aber morgen noch zur Kenntnis bringen. Er hat, wie ich meine, Bahnbrechendes gesagt zur Genesis, dass nämlich die Schöpfung des Menschen die erste Schöpfung endgültig ist und dass die Genesis die Errichtung eines Lebenshauses für alles Lebendige bedeutet. Und er spricht ein ganz klares Weh aus, wenn man dieses Lebenshaus zerstört. Wir erleben es ja in der heutigen Zeit, angesichts all dieser Katastrophen, die hereinbrechen. In 90 Jahren soll der Nordpol abgeschmolzen sein. Da geht es nicht nur darum, dass die Weltmeere dann erheblich mehr Wasser haben, sondern dass der Golfstrom zum Versiegen kommt und dass Verwerfungen einer Weise auf uns zukommen, wie wir uns das überhaupt noch nicht ausmalen können. Mit diesen nachdenklichen Gedanken möchte ich Sie in die Nacht entlassen. Pater Danko betet jetzt mit Ihnen die Komplett. Ich freue mich, wenn ich morgen wieder mit Ihnen verbunden sein darf. Ich werde dann weitermachen im Thema der Vorsehung, exemplarische Verdeutlichungen des Vorsehungsglaubens, Gott und das Wunder, Gott und das Leid am Abend. Danke fürs Zuhören, alles Gute und eine gesegnete Nacht.